Das ist der Alpha und Omega Podcast. Ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns um Menschen, die nicht krankenversichert sind, obwohl es in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht gibt. Darüber spreche ich mit Regine Martis von den Maltesern, die Praxis für Menschen ohne Krankenversicherung in Stuttgart leitet. Außerdem im Talk Dr. Wolfgang Steigleder, ein Allgemein- und Suchtmediziner im Ruhestand, der ehrenamtlich in dieser Praxis arbeitet. Wie genau Sie Menschen ohne Krankenversicherung helfen können, das erzählen Sie mir jetzt. Herzlich willkommen. Frau Martis, in Deutschland gibt es die Krankenversicherungspflicht. Wie kann es denn sein, dass es so viele Menschen ohne Versicherung gibt?
Es ist einfach so, dass manche Menschen durchs soziale Raster fallen. Das sind eventuell EU-Bürger, die hierher kommen, Arbeit suchen und sich versichern müssten oder durch Arbeit versichert werden und das nicht schaffen oder der Arbeitgeber sie nicht anmeldet zum Beispiel. Es sind Deutsche, die eventuell selbstständig waren die Firma nicht mehr gut lief und dann weitergearbeitet haben, aber die Beiträge zur privaten Krankenversicherung nicht bezahlt haben. Oder es sind Drittstaatsangehörige, die sich hier aufhalten, eventuell auch nicht legal aufhalten und dann komplett im Dunkeln leben. Also nicht nur ohne Krankenversicherung, sondern auch ohne Aufenthalt zum Beispiel.
Mhm. Jetzt haben Sie ein paar Herkünfte sozusagen schon angesprochen. Was sind das sonst noch für Schicksale vielleicht, die dahinter stecken?
Ja, es ist vielleicht auch der Wunsch nach einem besseren Leben hier in Deutschland, aber auch, dass im Lebensentwurf einfach mal was schiefgegangen ist, die Ehe zerbrochen ist, die Firma nicht mehr lief, solche Dinge. Oder dass jemand Opfer von Arbeitsausbeutung geworden ist, also dass sich andere Menschen an diesen Personen eben auch bereichern. Das gibt es natürlich auch.
Mhm. Was passiert denn, wenn Sie krank sind? Also wie können Sie bei den Maltesern diesen Menschen helfen?
Also wir sind ganz niedrigschwellig erreichbar. Wir haben quasi eine kleine Hausarztpraxis mit verschiedenen Fachdisziplinen. Und die Menschen können einfach zu uns kommen in die offene Sprechstunde ohne Termin, jeden Mittwoch immer von 10 bis 14 Uhr und können da einen Arzt sprechen und werden behandelt.
Mhm. In welchem Fachbereich bieten Sie da Sprechstunden an?
Aktuell haben wir 4 regelmäßig stattfindende Sprechstunden. Das eine ist die Allgemeinmedizin, mhm, ohne Termin. Dann 14-tägig die Frauensprechstunde, in der wir hauptsächlich auch schwangere Frauen betreuen in der Vorsorge der Schwangerschaft. Aber auch die zahnmedizinische Sprechstunde und einmal im Monat auch die kinderärztliche Sprechstunde.
Mhm. Herr Dr. Steigleser, Sie sind einer dieser Ärzte, die dort ehrenamtlich arbeiten. Jetzt sind Sie 74 Jahre alt. Sie könnten längst im Ruhestand sein. Warum gönnen Sie sich den nicht?
Na, weil ich einfach gefragt wurde von einem Kollegen, der die Praxis hier mitgegründet hat. Und weil ich gesehen habe, dass hier Menschen sind, die hilfsbedürftig sind, ich die nötige Zeit hatte. Und weil ich ein Team vorgefunden habe, das sehr freundlich, sehr unvoreingenommen, sehr engagiert war und mit dem es einfach viel Freude macht zu arbeiten.
Wie oft arbeiten Sie in der Praxis?
Ich arbeite wie meine allgemeinmedizinischen Kollegen einmal im Monat. Also einmal im Monat diese Mittwochssprechstunde, was dann faktisch bedeutet, dass es ein Arbeitstag wird sozusagen. Mhm. Ja. Und daneben machen wir Videokonferenzen. Das heißt, wir machen einmal im Monat, machen wir eine Fallbesprechung, um schwierige Fälle, die abzustimmen sind, unter uns Kollegen zu besprechen.
Wenn die Patienten das erste Mal in die Praxis kommen, wie nehmen Sie denn wahr? Also mit welchen Gefühlen kommen die Patienten dort an?
Also ich denke, die meisten kommen kommen einfach leidend an und sind sehr froh, jedem ein offenes Ohr zu finden, sage ich mal. Ja? Und gut, es gibt auch welche, die haben vielleicht ein bisschen unangemessene Erwartungen, das mag sein. Aber die meisten, denke ich, sind krank und suchen Hilfe schlicht und einfach. Ja.
Was sind das für unangemessene Erwartungen, die manchmal da sind?
Dass wir beispielsweise, dass wir Behandlungen durchführen, die einfach nicht in unserem Spektrum sind, mhm, oder die die vielleicht nicht mal im allgemeinen, in der Allgemeinmedizin oder im niedergelassenen Bereich behandelt werden können, sondern dass Selbstzahlerleistungen sind beispielsweise. Ja. Das wäre unangemessen. Unangemessen ist auch, wenn jemand, der ein schwieriges Problem hat, vielleicht erwartet, sofort und heute eine Lösung zu finden.
Das, eine Wunderheilung.
Dafür brauchen wir manchmal schon etwas mehr Zeit.
Ja. Ja. Jetzt opfern Sie ja auch Ihre Zeit. Sie haben gerade gesagt, viele sind auch froh, dass Sie da einen Ansprechpartner haben. Was löst es in Ihnen aus, wenn da Ihnen auch so diese Dankbarkeit entgegenschlägt?
Ja, das macht mich sehr zufrieden und bestätigt einfach mein Gefühl, dass ich hier am richtigen Platz bin und dass es einfach eine sinnvolle Arbeit ist.
Ja, wir wollen uns die Praxis, wie genau das aussieht, auch gerne mal anschauen in einem kurzen Film der Malteser.
Es wird schließlich irgendwie weitergehen. In dieser Hoffnung leben Menschen, die uns aufsuchen, wenn es nicht mehr weitergeht. Dies ist unsere Praxis, welche dank Ihrer Hilfe eingerichtet werden konnte. Hier arbeiten Allgemeinmediziner, Gynäkologen und Pädiater. Ohne unsere Haupt- und ehrenamtlichen Helfer wären die Ärzte wie ein Chirurg mit einem rostig-schartigen Skalpell. Pädiatrische Hilfen beschränken sich meist auf Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. Das EKG-Gerät ist eine unverzichtbare Hilfe bei der Erstabklärung unklarer Brustkorbbeschwerden. Das neue Sonographiegerät ist klein, aber sehr effektiv. Es wird reichlich genutzt. Blutentnahmen werden bei uns in der Praxis durchgeführt. Die Blutuntersuchungen können zeitnah im Labor des MH gemacht werden. In einem kleinen Funktionsraum können wir einfache Streifenteste durchführen, zum Beispiel Blutzucker, Schwangerschaftsteste und Urinteste. Dies ist der Rahmen, in dem wir eine niedrigschwellige medizinische Versorgung anbieten können.
Sie sehen ja die Folgen der Versorgungslücke jetzt auch aus ärztlicher Sicht. In Ihrer jahrzehntelangen Praxis haben Sie ja bestimmt viel erlebt, viel gesehen. Da ist man auch viel gewohnt. Aber gab es trotzdem einen Moment, der Sie besonders betroffen gemacht hat?
Ja, das gibt es immer wieder, solche Momente. Nämlich, dass wir Patienten sehen mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen, also beispielsweise eine Frau mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung, die im Normalfall eigentlich in Deutschland so nicht mehr vorkommt. Oder einen Patienten mit einem fortgeschrittenen Hauttumor im Gesicht, in einem völlig zerstörten Gesicht, das wir im normalen Leben eigentlich auch nicht mehr sehen. Ja? Also Leute, die einfach aufgrund ihrer fehlenden Versicherung sehr spät zum Arzt kommen und mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen.
Also man muss sich das eigentlich so vorstellen, wir sind es gewohnt, zum Arzt zu gehen, zur Prävention, zur Vorsorge zur Frauenärztin, zur Vorsorge zum Zahnarzt. Aber unsere Patienten kommen eigentlich mit der Komplikation der Ersterkrankung. Also einfach sehr spät, weil sie abgelehnt werden, Ablehnungserfahrung haben, Angst haben, hinzugehen, nochmal nachzufragen nach Behandlung und dann einige Zeit vergeht, bis sie dann bei uns ankommen und wir dann uns um die Patienten kümmern können. Sie beobachten diese Versorgungslücke in Deutschland jetzt auch schon länger. Merken Sie da eine Veränderung? Gibt es auch irgendeine Entwicklung, die Sie vielleicht besorgt?
Unsere Zahlen wachsen. Also wir sind ja nicht die einzige Malteserpraxis bundesweit, die so eine Hilfe leistet. Es gibt 20 Praxen der Malteser in Deutschland, die solche Hilfe anbietet. Und wir beobachten bundesweit, dass unsere Zahlen steigen, also die Patientenzahlen steigen und somit auch die Behandlungszahlen steigen. Auch bei uns in Stuttgart ist das der Fall. Also wir haben einfach 2024 mehr Patienten behandelt als 2023. Und das, genau, und dementsprechend auch mehr Behandlungsfälle in unserer Praxis gehabt.
Sie versuchen ja auch die Menschen wieder in eine Krankenversicherung zu bringen. Jetzt haben Sie aber vorhin ein Beispiel genannt, ein Selbstständiger, der sich das einfach nicht mehr leisten konnte, auch die Krankenversicherung zu zahlen. Also wenn das Geld einfach nicht da ist, wie funktioniert das? Also wie soll das gehen, dass die dann in eine Krankenversicherung kommen?
Ja, das Problem ist, dass da bei den Personen so eine Abwärtsspirale in Gang kommt. Da ist was im Leben passiert, dann ist die Firma geht nicht mehr gut, die Ehe zerbricht und dann werden die Zahlungen nicht mehr geleistet. Und dann geht es immer weiter abwärts. Vielleicht wird die Wohnung verloren. Und es braucht dann einen Andockpunkt sozusagen, wo jemand dann Hilfe erfährt und dann Unterstützung wahrnehmen kann. Und unsere erste Hilfe ist ja die medizinische Hilfe, ne? Also wir sind ein medizinisches Angebot und da versuchen wir erstmal zu helfen. Und da können wir auch Vertrauen aufbauen zu den Patienten. Und Sie haben jetzt das Clearing angesprochen, also Patienten zu helfen, in eine Krankenversicherung zu kommen oder auch wieder zurückzukommen. Und da dockt eben diese Clearing-Hilfe auch an, wenn wir das Vertrauen haben zu den Menschen, sie das Vertrauen in uns haben und wir ihnen dann helfen können, mit ihnen Wege gehen können, Schritt für Schritt Anleitungen zu machen, auch einen Telefonanruf zu übernehmen oder mit ihnen zur AOK zu gehen zum Beispiel oder bei einer Botschaft anzurufen und diese Dinge vielleicht auch unterstützend einfach zu erledigen und die Menschen wieder zu befähigen.
Haben Sie da ein positives Beispiel, wo das geklappt hat? Dass jemand wieder in eine Krankenversicherung gekommen ist?
Ja, tatsächlich. Wir haben mehrere positive Beispiele. Also das kann manchmal ganz einfach funktionieren. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel eine ältere deutsche Frau, da hat sich die Schwester bei uns gemeldet oder bei mir in dem Fall gemeldet. Und sie kam dann zur Behandlung in unsere Praxis. Und das hat alleine an dem gescheitert, dass sie nicht mehr den Weg zur AOK mit ihren Unterlagen geschafft hat. Und die Kollegin ist dann mit ihr hingegangen, alle Unterlagen, und hat sie quasi einfach gestärkt in dem Weg. Also wenn jemand Ablehnungserfahrung öfters erfahren hat, ist man nicht mehr mutig, ja, und braucht einfach mal kleinere Unterstützung.
Also das ist ja auch etwas, was bundesweit beobachtet wird, nicht? Dass das Clearing ist ein Erfolgsmodell. Und es werden in der Regel über 50% der Fälle, die man bearbeitet, führen zu einer erfolgreichen Vermittlung. Krankenversicherung.
Was bedeutet Clearing genau?
Das bedeutet eben wieder, die Situation zu klären und die Patienten in eine Krankenversicherung oder in einen Anspruch zu bekommen, ne? Zum Beispiel ihnen zu helfen, einen Antrag auf Bürgergeld zu machen oder Familienzusammenführung oder einfach einen Antrag zur Aufnahme in eine Krankenversicherung zu unterstützen. Also das Clearing, wieder in eine Krankenversicherung zu kommen oder überhaupt hineinzukommen.
Sie haben jetzt, Herr Dr. Steigleder, vorhin schon angesprochen, dass Sie jetzt in dieser Arbeit teils sehr viel weiter fortgeschrittene Krankheiten sehen. Gibt es sonst noch Dinge, die sich zu Ihrer Arbeit unterscheiden von Ihrer Praxis vorher?
Na, zunächst mal schlicht und einfach, dass wir jeden Mittwoch sozusagen vor einer Situation stehen, wo wir überhaupt nicht wissen, was auf uns zukommt. Nicht in einer normalen Praxis weiß ich, da kommen meine Patienten, die ich über viele Jahre kenne, und hier kommen Leute, die wir zum ersten Mal sehen, zum großen Teil, nicht? Manchmal immer wieder neue. Also das ist erstmal eine ganz spannende und manchmal auch anstrengende Situation, sich immer wieder mit neuen Fällen zu befassen, die Kommunikation vor allem zu bewältigen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil die viele Menschen ja aus dem Ausland sind und kein Wort Deutsch sprechen, sodass das ärztliche Gespräch ist ja wirklich die Basis einer jeden Behandlung. Und dieses Gespräch zustande zu bringen, dann in dieser schwierigen Kommunikationssituation, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe manchmal.
Wie machen Sie das denn konkret? Also wie stellen Sie denn eine gute Behandlung sicher?
Konkret nutzen wir unser polyglottes Team. Nicht? Also im Team durchaus Leute, mal jemand, der Spanisch spricht. Wir haben einen Kollegen, der Russisch spricht. Ja. Man selber spricht vielleicht etwas Englisch. Und dann gibt es halt Übersetzungshilfen auf Google Translate. Und wie die Malteser haben sich um Live-Dolmetscher bemüht, Triafon. Ja. Das ist eine Institution
direkt
in Berlin, wo direkt
Telefon.
Dolmetscher dann, also wo man dann zu dritt sozusagen kommuniziert mit Dolmetscher. Also diese Möglichkeiten gibt es.
Ja. Mit welchen Krankheiten, ein paar haben Sie schon angesprochen, kommen die Menschen sonst zu Ihnen?
Wir haben alles, also von der banalen Mittelohrentzündung und von dem vom Zahnabszess und von der Blasenentzündung bis eben zu fortgeschrittenen Tumorerkrankungen. Wir haben dazwischen ganz viele, die wir auch wiederholt betreuen, Diabetiker beispielsweise, Leute mit hohem Blutdruck, Leute mit Herzschwäche, Leute mit Durchblutungsstörungen. Es gibt eigentlich das ganze Spektrum, ja, der Medizin. Also das ist ein gewisser Teil der, der Fälle, die wir betreuen, sind diese Chroniker auch. Ne? Mhm. Die kennt man nun auch ein bisschen aus der Hausarztpraxis schon. Mhm. Ja? Ja. Aber der Großteil sind Leute, die neu kommen, die einem immer wieder vor eine neue Situation stellen, wo die Versicherungssituation und die soziale Situation zu klären ist und wo Verständigung über die gesundheitlichen Probleme zu erzielen ist.
Ja, was können Sie denn, Sie haben vorhin auch so ein bisschen diese Leistung angesprochen, was Sie überhaupt erbringen können in dieser Praxis. Was ist das denn oder wo sind die Grenzen? So können Sie Medikamente geben? Was konkret können Sie tun?
Ja, also wir haben zunächst mal diagnostisch haben wir ein ganz gutes Spektrum. Haben wir im Anspieler ja schon gesehen. Mhm. Wir haben ein Ultraschallgerät, wir haben EKG, wir haben das übliche medizinische Equipment. Wir können Laboruntersuchungen machen. Wir können Röntgenuntersuchungen im Marienhospital veranlassen. Und wir können auch per Kooperation sozusagen uns mit Spezialisten zusammenarbeiten, wenn es notwendig wird, nicht? Mhm. Aber zunächst mal mit diesen Bordmitteln können wir doch, ich sag mal gut, 80-90% der Patienten können wir ganz gut behandeln und zufriedenstellend behandeln. Der Rest ist halt eine besondere Aufgabe, ja.
Frau Mattes, was würden Sie denn sagen, ist so Ihre größte Herausforderung in Ihrem Job?
Also zum einen muss man ganz klar sagen, das ist ein ehrenamtliches Team der Ärzte. Also das ist natürlich wirklich für uns auch wundervoll zu sehen, dass es so engagierte Menschen gibt, die sich bei uns im Team einbringen. Wir stellen den Rahmen als Malteser Hilfsdienst für dieses ehrenamtliche Engagement. Und wir entwickeln uns sozusagen. Und einiges hat uns schon vor eine Herausforderung gestellt. Wir haben nämlich vor 10 Jahren gemerkt, dass unsere allgemeinmedizinische Sprechstunde, dass da ganz viele schwangere Frauen kamen. Und wir nicht wussten, wie können wir die gut in der Vorsorge behandeln. Und konnten dann vor 10 Jahren die Frauensprechstunde initiieren, die jetzt immer dann dienstags 14-tägig seitdem stattfindet. Und die gesamte Vorsorge für die schwangeren Frauen und auch die Nachsorge nach Geburt können wir da machen. Die nächste Herausforderung war, dass Menschen mit Zahnschmerzen und akuten Zahnproblemen zu uns kamen und wir die Möglichkeit hatten, jetzt eine zahnmedizinische Sprechstunde aufzubauen letztes Jahr. Und wir können auch diese Menschen jetzt bei uns in der Praxis versorgen mit akuten Zahnproblemen. Also Herausforderung ja, aber es gibt irgendwie immer wieder Wege, wo wir gemeinsam zu Lösungen finden im Team und dass das irgendwie immer weitergeht.
Ja. Wie schaffen Sie es dann, Mediziner wie Herrn Scheigleger zu motivieren, da auch mitzuarbeiten?
Also das am besten funktioniert, wenn ein Arzt den anderen anspricht, also persönliche Ansprache. Mhm. Wir laden dann alle ein, einfach mal bei uns in einer Sprechstunde sich das mal anzuschauen, ob derjenige dann Lust hat, bei uns mitzuarbeiten. Ja. Und ja, das glückt bis jetzt ganz gut.
Okay. Sie haben gerade die Zahnmedizin auch schon angesprochen. Was für Fälle erleben Sie denn da in der Praxis? Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel nennen.
Ja, das ist im Moment leider so, dass wenn wir die Patienten zum Röntgen schicken, dass die fast alle mit dem gleichen Befund zurückkommen. Mit desaströser Zahnzustand. Also das ist wirklich schlimm, welche Probleme die Menschen mit der Zahngesundheit haben. Wir müssen viel Zähne ziehen tatsächlich. Wir versuchen aber auch zahnerhaltende Maßnahmen, Schmerzbehandlungen natürlich zu machen und auch dann kleine prothetische Versorgungen anzufertigen. Mhm. Also das auch, menschenwürdiges Leben wieder möglich ist. Also ohne Zahnersatz laufen zu müssen, ist einfach schlimm. Das macht ja was mit Menschen. Also nicht nur mit der Gesundheit, sondern überhaupt mit dem Wohlbefinden und mit dem Selbstbewusstsein.
Ja, was beobachten Sie da?
Na, die Zähne sind einfach, der Zahnstatus ist bei Patienten mit niedrigem sozioökonomischen Status, wenn ich es mal so ausdrücken darf, und das ist halt ein Großteil unseres Klientels, ist eines der problematischsten Dinge. Also je schlechter es den Leuten geht, desto schlechter sehen die Zähne aus. Deswegen ist es finde ich es ganz toll, dass Sie das organisiert haben, die Malteser, dass wir auch, früher hatten wir immer die dann zu kooperierenden Zahnärzten geschickt, dass auch hier dann zumindest eine elementare Versorgung möglich ist. Ja.
Ja. Wir haben jetzt vorhin gehört, dass es Menschen gibt, ne, die auch teilweise entstellt kommen durch einen Krebs oder irgendwas. Wenn Sie das so beobachten, was macht das dann mit Ihnen?
Also tatsächlich gibt es schon Fälle, die uns auch irgendwie, ja, die nachwirken, sage ich mal. Also wir haben, ich mache das jetzt seit 2009, uns gibt es in Stuttgart seit 2008, also ich bin schon lange dabei. Ich habe, denke ich, eine gute professionelle Distanz auch, die ich wahren kann. Und trotzdem gibt es immer wieder Fälle, die uns ja beeindrucken und wo wir auch im Team drüber reden. Also das gibt es tatsächlich. Also da müssen wir schon im Gespräch miteinander sein und auch sowas wie Supervision zum Beispiel andenken und durchführen.
Das Team ist, sagen Sie, professionell, so wie Sie damit umgehen, aber trotzdem gibt es die Momente, wo es einfach dann schwierig ist, auch belastend ist, dass das Team das mit nach Hause nimmt.
Ja.
Können Sie das lösen durch Supervisionen?
Also ich denke, wir haben das jetzt auf jeden Fall geplant. Wir haben das letztes Jahr einen ganz schwierigen Fall gehabt, den wir tatsächlich sehr oft besprochen haben miteinander. Ich gehe davon aus, dass es uns gut gelungen ist. Wir sind ja auch, also wir sind ja Ehrenamtliche im ärztlichen Bereich. Wir sind ja aber auch Ehrenamtliche in der Praxisorganisation. Das heißt, da sind Krankenschwestern oder Arzthelferinnen oder auch eine Hebamme zum Beispiel, zahnmedizinische Fachangestellte. Und wir müssen gemeinsam darüber reden und diese Fälle nachbearbeiten.
Ja. Was passiert eigentlich, wenn Sie Menschen nicht helfen können?
Wenn wir ihnen nicht helfen können, also es gibt Situationen, wo Menschen in akut lebensbedrohlichen Zuständen sind, die müssen wir ins Krankenhaus schicken, schlicht und einfach, in der Regel. Ja? Also wenn jemand mit einer völlig entgleisten Herzschwäche kommt, dann ist er in unmittelbarer Lebensgefahr und kann nur in der Klinik weiter behandelt werden. Wenn, Das ist der Ausweg, der bleibt, wo dann auch, glaube ich, die Finanzierung über das Sozialamt und die Behörden irgendwie möglich ist.
Schwierig sind zum Beispiel auch Fälle, wo es Indikationen zu einer Operation zum Beispiel gibt. Also das ist jetzt im Moment nicht vital gefährdend zum Beispiel, wie dieser Fall. Aber es braucht in 3 Wochen oder so eine Operation, dass dann nicht der Notfall eintritt. Und das ist für uns schwierig. Also wir haben keinen Topf, auf den wir jetzt reingreifen können und dann eine Operation finanzieren oder als Kostenträger einspringen können.
Ne? Das, was Sie trotzdem haben, Sie haben gesagt, Sie haben viele ehrenamtliche Helfer, aber es kostet ja trotzdem Geld. Wie finanzieren Sie das dann? Und gibt es auch so Momente, wo Sie denken, so, oh, das schaffen wir einfach gar nicht mehr?
Also wir sind ehrenamtlich, wir sind über 20 Teammitglieder bei uns in der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung in Stuttgart. Und natürlich auch trotz Ehrenamt braucht so eine Einrichtung Geld. Ne? Und wir werden finanziert durch die Kommune Stuttgart. Wir werden durch die Diözese finanziert und wir haben Projektförderungen. Also diese zahnmedizinische Sprechstunde, die wir einrichten konnten letztes Jahr, ist uns geglückt durch Mittendrin. Das ist eine Förderinitiative der Bürgerstiftung Stuttgart und Mercedes-Benz. Oder auch die Clearingstelle, die konnten wir nur implementieren bei uns durch eine Förderung durch das Sozialministerium.
Ist das schwierig, die Finanzierung?
Also wenn sie geglückt ist.
Aber
es ist jedes Mal aufs Neue. Und es ist auch ein bürokratischer Aufwand, muss man einfach sagen, der dann bei mir hängt, die Finanzierungen in den Gang zu bekommen. Und dann ist es auch immer so, wenn man Geld bekommt, muss man Verwendungsnachweise führen. Wofür haben wir das Geld ausgegeben? Haben wir es entsprechend des Spenders oder der Stiftung ausgegeben? Und das müssen wir machen. Also es ist einfach ein bürokratischer Aufwand. Und was eben auch, es bleibt die Unsicherheit. Also wenn wir mit einer Projektförderung zu tun haben, ist halt immer die Frage im Raum, was passiert nach der Projektlaufzeit.
Ja. Was müsste sich denn politisch oder gesellschaftlich ändern, damit es Ihre Arbeit gar nicht mehr braucht?
Also ich denke, also es gibt Möglichkeiten, es gibt Modelle, wie zum Beispiel den Notfallkrankenschein.
Den anonymen Krankenschein.
Den anonymen Krankenschein, genau. Den es ich glaube, in Thüringen gibt. Mhm. Also wo Patienten, die zu uns kommen, in unserem Fall, für eine bestimmte Summe sich medizinische Behandlung beschaffen können, sozusagen. Also das wäre eine denkbare Möglichkeit. Mhm. Aber ich meine, man darf sich keine Illusionen machen. Es wird immer Menschen geben, die irgendwie rausfallen und denen geholfen werden muss.
Und da gibt es Menschen wie Sie, die genau diesen Menschen helfen. Was ist Ihnen wichtig? Was wünschen Sie sich?
Also ich wünsche mir, dass wir weiterhin an dem Clearing dranbleiben können, dass wir den Menschen helfen können und nachhaltig sein können dadurch. Also dass wir keine Parallelstruktur aufbauen, sondern die Menschen in unsere vorgesehene Struktur bringen. Und einen Topf von Geld, mit dem wir Behandlungen finanzieren können.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Keine Krankenversicherung, keine Behandlung. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Sie können die Sendung auch als Podcast nachhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de.